Bei Kindern ist dann, wenn die aufhören zu kreischen, ne, dann sterben sie.
Also genau, ansonsten
ja, sonst ja, klar, wenn die sich da irgendwie so lange so direkt mal ein bisschen Panik verbreiten, sobald jedes Kind aufhört zu kreischen. Nee, aber wenn du dann irgendwie am Strand sitzt, so lange so rumkrähen und du kannst die Stimme identifizieren, ist es wahrscheinlich egal, ne?
Alles gut. Aber das ist immer so, wenn Kinder still werden, dann machen sie irgendwas Schlimmes, entweder sterben oder Unfug.
Komport Nummer 330, Bundeswahlfassungsbruch. Hallo und herzlichen Glückwunsch zum 330. Komport, den ich am heutigen besonders warmen, aber auch letzten Tag des Sommers, zumindest vorläufig, Freitag, dem 20. Juli 2012 aufgenommen habe. Jetzt haben wir.
It is 10:09.
Ja, aber nicht mehr lang. Schnell raus da. Puh, gerade noch geschafft. Das Intro habe ich aus dem 80. Vrint, dem Realitätsabgleich von vor einem Monat, nämlich 20.06. rausgeklaut. Das kriegt ihr dann auf und in die Ohren. Oder habt ihr schon auf und in die Ohren gekriegt? Ich glaube übrigens den 27. fällt mir gerade auf. Sowas. Tag 209. Und der Titel, nun ja, erklärt sich fast von selbst. Das Bundesverfassungsgericht hat natürlich das Wahlrecht kassiert. Ansonsten gibt es ja aber wieder die üblichen drei Teile, nämlich zwei Teile Politik, auch wieder mit Beschneidebatte, und ein Teil Tech inklusive Mafia und auch ein paar Space-Meldungen. Und was ihr euch jetzt anhören könnt, wenn ihr am Stück einfach weiterhört, ist dann Teil 1 Politik, die erste Hälfte für diese Woche, in der ich ein paar Terrormeldungen, nämlich mit Bitmain und den Geheimdiensten, versteckt habe, ein paar Atommeldungen und mehr. 18 Grad, sonniger. Jep, milde Grüße. Die 18 Grad, Comfort Leveln wie 18, es könnten aber auch 17 Grad sein, die sich dann wie 19 windschillig anfühlen. Der Wind macht 6 bis 9 km/h aus dem East. Ich gucke gerade mal, ob ich den komischen Vogel hier noch kriege. Nee, kriege ich nicht. Der macht natürlich keine Geräusche auf Wunsch. So. Dann hätten wir da mal wieder eine Terrorecke. Die geht dieses Mal allerdings nicht mit dem Geheimdienst los, sondern mit dem Batman. Als es da nämlich letzten Freitag einen Amoklauf in einem Kino gab. Oder wie ich es genannt habe, Amokino. Weil nämlich bei einer Schießerei in einem Kino in den USA, in Colorado, da sind bummelig 12 Menschen getötet worden, berichtet der Fernsehsender CNN unter Berufung auf die Polizei. Dabei wurden die zunächst genannte Zahl von 14 Toten nach unten korrigiert. Augenzeugen berichteten, der Täter habe kurz nach dem Beginn des neuen Batman-Films in einem Kinosaal in der Nähe von Denver um sich geschossen. Ja, Aurora heißt der Ort. Habe ich vorher irgendwie noch nie was von gehört und gehe ich auch mal davon aus, dass der klein genug ist, um nicht häufiger in der Presse aufzutauchen. Aber ja. Er wurde später auf einem Parkplatz festgenommen. US-Präsident Obama zeigte sich in einer Stellungnahme schockiert über den Vorfall. Ja, das Übliche. Was soll er auch sonst sagen? Ja, großartig, Wähler umgebracht. Ja. Also da gab es einen Fall von Kinopremiere, Batman-Film, und da ist irgendwie einer Amok gelaufen. Das allerdings, wie sich dann später rausstellte, nicht mal so irgendwie spontan, sondern das sah irgendwie dann doch nach längerfristig geplant aus. Aber da kommen wir dann gleich noch hin. Am Samstag gab es dann nämlich Sprengfallenmeldungen, weil nämlich der Kino-Amok-Schütze in seiner Wohnung mehrere Sprengfallen errichtet hätte.
Eine Spinne. Geh weg.
Wo du bist. Mehrere Sprengfallen errichtet hat, bevor er zu seiner Bluttat aufbrach.
Moment.
So, Spinne ist hoffentlich weg. Und zwar, nachdem sie den dann ja festgenommen haben, auf dem Parkplatz vor dem Kino, haben sie dann auch seine Wohnung aufgesucht und festgestellt, huch, da sind ein paar Sprengfallen. Es wird Tage dauern, bis die Wohnung gesäubert sei, sagte der Polizeichef der Stadt Aurora, den Oates. Wer weiter mitteilte, trug Holmes, so heißt der Typ, kugelsichere schwarze Kleidung und eine Gasmaske. Die Zahl der Verletzten gab Oates mit 59 an. Angaben über das mögliche Motiv des Schützen wollte der Polizeichef nicht machen. Bei dem Amoklauf waren 12 Menschen getötet worden. Genau genommen ist es eine Meldung von Freitagabend, aber ich habe sie erst am Samstag gesehen. Also, sieht danach aus, der hat, bevor er losgezogen ist, noch seine Wohnung ganz ordentlich vermint. Was da auch irgendwie die Frage aufbringt, so hat der irgendwie tiefergehende Probleme. Weil, naja, normale Menschen machen sowas nicht. Aber gut, normale Menschen laufen auch nicht amok. Plus die Gasmaske, da gab es dann auch noch über den Ablauf die Meldung, dass er wohl erst irgendwie Tränengas oder irgendwas geschmissen hätte, bevor er dann angefangen hat, wild um sich zu schießen. Aber ja. So, auch der Erwerb wurde dann langsam klar, nämlich der mutmaßliche Amokläufer hat vor dem Blutbad in einem Kino im US-Bundesstaat Colorado mehr als 6000 Schuss Munition legal erworben. Wie der Polizeichef von Aurora sagte, kaufte der Verdächtige im Internet 6000 Kugeln für ein Sturmgewehr, für zwei Pistolen und eine Flinte. Die vier Waffen habe er ebenfalls legal erworben. Hinweise auf ein Motiv gibt es noch nicht, weil der 24-jährige Verdächtige die Aussage verweigert. Er hatte seine Wohnung in Aurora bei Denver mit Sprengfallen präpariert. Experten arbeiten noch daran, diese zu entschärfen. Bei der Schießerei in einer nächtlichen Kinovorstellung waren 12 Menschen verletzt worden, 58 wurden verletzt. 12 getötet, 58 verletzt. Ja, wobei die genauen Zahlen am Ende... Ja, ich meine, irgendwo gab es ja dann auch zwischendurch mal die 59. Es sieht auf jeden Fall mal wieder nach einem Amoklauf mit jeder Menge Opfern aus. So, dann hat es ein bisschen gedauert. Nämlich am Montag habe ich dann bei Ponyfe gefunden, weil nach dem Kinomassaker ergreifen die USA endlich ernsthafte Konsequenzen und verbieten Batman-Kostüme. Nein, nicht Schusswaffen. Wo kämen wir denn da hin? Na, also, weil da gibt es ja das... Was ist das vierte... Der vierte Verfassungszusatz, Fourth Amendment, so von wegen Right to Bear Arms. Allerdings, wenn man sich das mal aus der Nähe anguckt, steht da was von Miliz. So, und dass irgendwie jeder Bürger ein Teil einer Miliz wäre, kann man sich zumindest drum kloppen, ob das so gemeint gewesen wäre. So, da gibt es aber die National Rifle Association, die NRA, die Waffenfans, die bei jeder Gelegenheit jede Form von Kontrolle über Waffenbesitz natürlich sofort lautstark ablehnen und damit drohen, dass wer ihnen die Waffen wegnehmen wird, will erschossen wird. Also ja, in USA, die haben das nicht so mit Waffenkontrolle. So, hier haben wir jetzt einen Fall, da hat jemand, weil er vorher auch nicht auffällig war, völlig legal, jede Menge Waffen, jede Menge Munition erworben und die genutzt, um Menschen umzubringen. Was ja dann durchaus nicht ganz unberechtigt die Frage aufbringt, ob das denn eigentlich so erwünschtes Ergebnis des Waffenbesitzes ist. Na, also der Witz ist, es gab bisher schon irgendwie Beschränkungen für Leute, die vorher schon mal auffällig gewesen wären. Der war aber vorher nicht auffällig gewesen. Der ist braver Medizinstudent gewesen, der Verdächtige. Und dann halt auf einen Schlag Amok gelaufen, ohne dass das vorher irgendwie aufgefallen wäre. Ja, und von daher hat er die Waffen und die Munition völlig legal erworben. So, dann am Mittwoch bei Ponyfe, wo wir gerade bei überzeugender Security-Technologie waren, Facebook verhindert Amokläufe. Denn der Attentäter von Colorado hatte kein Facebook-Profil. Weil, da haben sie wohl irgendwie in diversen Social Networks nach dem gesucht und ihn nicht gefunden. Und da ist dann irgendwer auf die Idee gekommen, ja, wenn der gar keine Daten hat, das ist ja auffällig. Wo sich doch jetzt jeder vor Gesichtsbuch nackig macht. Ist das auffällig, wenn es jemanden gibt, der sich nicht im Internet nackig macht? Ja. Er meinte Ponyfe, ich glaube ja, das hatte kein Facebook-Profil, wird das neue. Der hat immer Killerspiele gespielt. In einzelnen Ländern denkt man schon darüber nach, sich per Facebook beim Bürgeramt anzumelden. Da liegt der Schritt ja nicht mehr weit, dass wer kein Facebook-Profil hat, was zu verbergen hat und damit suspekt ist. War. So, dann gab's eine Nachfrage, nämlich Reaktionen von Colorado auf das Kinomassaker. Starker Nachfrageanstieg bei Schusswaffen. Weil dann auch eben die Waffenfuzzis da argumentiert haben, ja, seht ihr mal, wäre eins von den Opfern bewaffnet gewesen, hätte es eine noch größere Schießerei geben können und der Täter hätte nicht so viele Menschen erschießen können. Ja, ob das so sinnig ist, wenn ich irgendwie gemütlich im Kino sitze und eine geladene und schussbereite Waffe dabei habe, dass das Ding nicht irgendwie mehr Schaden anrichtet als Nutzen, ja, aber gut, die Waffenfans, die lassen da auch nicht mit sich argumentieren. Sondern so frei nach dem Motto, ja, was wäre, wenn eins von den Opfern zurückgeschossen hätte? Ja, dann hätte es noch mehr Opfer gegeben, weil glaubt ihr ernsthaft, dass wenn man zurückschießt, man so genau visieren kann, dass man den Täter erschießt und nicht einfach noch mehr Menschen umbringt? Ja, Querschläger und so. Aber hey, ja, das zu dem Kino-Amok, Amokino. Da ist jetzt auch der, also die Sprengfallen, die haben sie dann auch irgendwie am Wochenende noch entsorgt bekommen. Und in der Wohnung aber, glaube ich, auch irgendwie nichts Großes gefunden. Der Fritze selber ist Medizinstudent gewesen, auch nicht groß auffällig. Also es gab wohl wirklich keine Vorwarnungen. So, das Einzige, was jetzt noch irgendwie rausgekommen ist, er hätte irgendwie kurz vor seinem Amoklauf irgendwo sich schriftlich gemeldet. Ob das allerdings rechtzeitig genug gewesen wäre, dass man noch irgendwas hätte verhindern können. Ich sag mal so, wäre mir nicht bekannt. Oder anders ausgedrückt, ja, es gab einen Amoklauf. Der scheint nicht religiös motiviert zu sein. Also zumindest ist nirgendwo irgendwas von irgendwelchen religiösen Geschichten zu lesen gewesen. Was ja ich auch immer wieder besonders spannend finde. Na, wäre es irgendwie ein Moslem gewesen, dann hätte man ihn ja gleich als Islamist gebrandmarkt. So, nachdem das nirgendwo in den Medien auftauchte, ist schon mal klar, okay, ist er nicht. Vielleicht ist er ja ein Christist. Vielleicht gehört er irgendeiner der besonders obskuren Seitenlinien des Christismus an. So wie die Salafisten ja jetzt hier gerade irgendwie das aktuellste Thema waren. Aber hey, also ist nichts von bekannt. So, kommen wir mal beim Geheimdienst an. Denn auch da gab es Neues. Da gab es erstmal die Bundes-NSU-Löschung, die ich am Freitag gefunden habe. Weil im Bundesamt für Verfassungsgeheimdienst sind auch im Dezember Akten vernichtet worden, deren Inhalt einen Bezug zur Terrorzelle NSU hatte. Das Bundesterror-Innenministerium räumte ein, bei den Unterlagen handele es sich um Abhörprotokolle, bei denen es einen Bezug zu den später Beschuldigten gebe. Um die Straftaten der NSU gehe es aber nicht. Das weiß man deswegen so genau, weil... Ah, Handbewegung. Ja, also nicht. Oder ein bisschen anders ausgedrückt, wir kommen der Sache langsam immer näher. Weil im Dezember aller spätestens wird es mit der Argumentation schwierig, man hätte ja nicht gewusst, dass die Akten eventuell noch wichtig sein könnten. Zu dem Zeitpunkt, egal wann im Dezember, war schon längst bekannt, weil schon mehrere Wochen in der Öffentlichkeit von den Medien überall breitgetreten, dass die Geheimdienste geflissentlich nicht bemerkt haben wollen, dass da 10 Morde stattgefunden haben. Von den Nazis, wenn es dann irgendwelche Abhörsachen gibt von Nazis, hätte eigentlich die intelligente Reaktion darin bestehen müssen, dass alle Unterlagen zusammen auf einen Haufen gepackt werden und nicht vernichtet. Ja, was stattdessen irgendwie, na, also hier ist jetzt dann der Punkt erreicht, wo dann also auch wirklich die Argumentation, warum da gelöscht wurde, echt immer dünner wird. Ja, ich meine, irgendwie noch am Tag, als veröffentlicht wurde, ja... Kann man immer noch argumentieren, ja, okay, die wussten vielleicht nichts davon, dass da gerade Nazis aufgeflogen sind. Die Anordnung ist schon Wochen alt, hat halt ein bisschen gedauert. Ja, aber jetzt hier im Dezember, da wird's echt dünn. Weil im Dezember, ja, selbst wenn die Anordnung Wochen alt ist, da kann auch irgendwie der Mensch am Schredder mitgekriegt haben, so, ja, Mensch, da war doch was mit Nazis. Vielleicht sollten wir die Akten mal nicht in den Schredder packen. Ja, am Ende reden sie sich dann alle wieder mit, ja, aber ich habe doch nur meine Befehle befolgt raus. Ja, da die Argumentation gab es jetzt schon zweimal in großen Geschichten nachträglich. Ne? Die Mauerschützen aus der Terterer wurden verurteilt, weil sie hätten doch nur Befehle befolgt, reicht nicht. Die Nazis sind ja auch großenteils verurteilt worden, weil reicht halt nicht. So, hier sind Akten vernichtet worden. Ja, aber ich habe doch nur meine Befehle befolgt. Meins davon abgesehen, eine spannende Frage, die dann irgendwo aufkommt, wo kamen die Befehle her? Aber ja. Die Terrorzelle, der 10 Morde zur Last gelegt werden, war Anfang November aufgeflogen. Der Neonazi-Untersuchungsausschuss des Bundestages geht davon aus, dass beim Verfassungsgeheimdienst nach der Entdeckung der Zwickauer Terrorzelle gezielt Akten vernichtet wurden. Das Innenministerium hat der Behörde inzwischen das Löschen aller personenbezogenen Daten untersagt. Auch da stellt sich mir die Frage, warum erst jetzt? Ja, plus die nächste Frage, die sich mir dann sofort aufdrängte, wann denn eigentlich mal rauskommt, dass da eigentlich auch Akten von V-Leuten vernichtet wurden. Beate Z. fällt mir da so spontan ein. Ja, also der Verdacht, dass es da Akten gegeben haben könnte, die vernichtet wurden, ist zumindest nicht mehr so trivial zu entkräftigen, indem man dann sagt, ja, aber es gibt ja jetzt keine Akten, dass es einmal Akten gegeben hätte. Ja, das ist ein Nullbeweis. Die Nicht-Existenz einer Akte zu beweisen, ist echt schwer. Na, oder anders ausgedrückt, ja, die haben Akten geschreddert, das noch im Dezember. Wo dann allerspätestens schon klar hätte sein dürfen, da ist seit einem Monat bekannt, dass da Nazis nicht entdeckt wurden. Dass man also eventuell mal den einen oder anderen oder auch noch mehr Blicke in die Akten reinwerfen wollen könnte. So, na, wird dünn. Wird echt dünn, die Luft. So, dann gab es am Montag den Zensul, der dann nämlich verkündet hat, nach der Aktenvernichtung beim Bundesamt für Verfassungsgeheimdienst ist ein NPD-Verbotsverfahren aus Sicht des CSU-Innenvollidioten UL kaum noch möglich. Das Material des Verfassungsschutzes, das dem Bundesverfassungsgericht dabei vorgelegt werde, sei natürlich angreifbarer als früher, sagte UL der Berliner Zeitung. Ey, das Material, was egal wann vorgelegt wird, ist immer angreifbar, weil es ist bekannt, dass ihr Leute in der NPD bezahlt. Es ist nicht genau bekannt, welche Leute wann, von wem, wie, wo bezahlt wurden. Und es ist auch davon auszugehen, nachdem der Geheimdienst selber ja schon lange festgestellt hat, dass seine Akten unvollständig sind, dass ein, wir haben hier keine Unterlage, dass genau diese Person, die diese Aussage getätigt hätte, bezahlt wurde, eben gerade nicht als Beweis dafür ausreicht, dass die Person nicht bezahlt wurde. Oder anders ausgedrückt, nein, ein NPD-Verbotsverfahren, das sah schon seit langem sehr dünn aus. Mal ganz davon abgesehen, dass allerspätestens mit dem Zeitpunkt, als klar war, dass es keine grundsätzliche Verbindung zwischen der NPD und den NSU-Verhelfen gibt, das mit dem Verbotsverfahren eh für die Tonne war. Weil es gibt da irgendwie so ein BFFG-Urteil vom letzten Verbotsverfahrensversuch, dass man da schon ein bisschen mehr als nur, ja, die sind aber ganz doll böse braucht. So, ne, das NPD-Verbotsverfahren haben doch eigentlich die Politiker erst aufgebracht, als man gesehen hat, hier, da gibt's Nazis, die haben da Leute umgebracht. Vielleicht lässt sich damit ja ein Verbot rechtfertigen. Ja, stellt sich raus, ja, da gibt's Nazis, die haben an dasselbe geglaubt, wie mit der Begründung, da wäre sehr dünn. Ist die Wahrscheinlichkeit groß, dass das BFFG ein Verbot ablehnt. Ja, und jetzt stellt Zensul sich hin und sagt, ja, also jetzt, wo rausgekommen ist, dass da Akten geschreddert wurden, da ist das mit dem Verbot schwer. Ja, ey, Entschuldigung, unter welchem Stein hat Zensul die letzten Monate verbracht? In meiner Welt ist schon seit, boah, lasst mich lügen, allerspätestens Mai klar, dass das mit dem Verbot nichts mehr wird. Ja. Aber ey. So, am Dienstag habe ich mir hier dann das Maßtrauen reingeklebt, weil der künftige Verfassungsgeheimdienstpräsident Hans-Georg Maaßen ein neues Verständnis für die Arbeit des Geheimdienstes erwecken will. Das Wichtigste sei, das Vertrauen in den Verfassungsgeheimdienst zurückzugewinnen, sagte Maaßen der Rheinischen Post. Die Behörde liege in der Einschätzung der Bürger am Boden. Maaßen folgt auf Heinz Fromm, der wegen der Vernichtung von Akten im Zusammenhang mit der Neonazi Terrorzelle NSU zum Monatsende in den Ruhestand versetzt wird. Dieses Vertrauen daran, Karin, hätte er mal vor 6 Monaten machen müssen. Wie, er war vor 6 Monaten noch gar nicht Präsident des Bundesverfassungsgeheimdienstes. Ja, und? Die Ausrede, er hat sich nicht rechtzeitig gemeldet, hat Herr Maaßen doch gegenüber Herrn Koners vorgebracht. Von daher, Herr Maaßen, Sie müssen sich schon an denselben Maßstäben messen lassen, die Sie an andere Menschen anlegen. Sie haben vor 6 Monaten nicht um das Vertrauen für den Geheimdienst geworben. Damit ist es schon mal vorbei. Ich plädiere für Ihre sofortige fristlose Entlassung aus sämtlichen Ämtern. Unter Einbeziehung Ihres gesamten Vermögens bekommen Sie Hartz IV frühestens im Jahr 2099. Also nie. Tja, schade. Na? Also der Kerl ist, ja, im Vertrauen. Haha. Lustig. Haha. Den Geheimdienst. Den Geheimdienst, der, 10 Jahre lang nicht mitbekommen haben will, dass da Leute umgebracht wurden. Ja, nee, ist klar. So. Und wo sich ja der noch Chef hinstellt und sagt, ja, also die Nazis sind ja ganz doll schlimm, aber die Islamisten sind ja viel schlimmer. So. Ich meine, ich ziehe da einfach nochmal meinen Vergleich vom letzten Mal, den ich auch, ist mir dann letzte Woche noch aufgefallen, auch schon im Herbst Winter letztes Jahr gebracht habe. Die Anzahl Todesopfer, die sich zurückführen lassen auf Islamisten, Kommunisten etc., ist sehr übersichtlich. Die Anzahl Todesopfer, die sich auf die NSU zurückführen lässt, ist alleine schon mal 10. Und dann gibt es da noch 137 andere Fälle, die Gerüchten zufolge sich zumindest nicht ausschließen lassen, dass sie irgendwie mit Nazis zu tun hätten. Oder anders ausgedrückt, die Anzahl Opfer durch die ach so doll schlimm zu überwachenden linken Terroristen ist um einiges geringer. Weil da werden mir keine bekannt. So, vielleicht bin ich ja auf dem Auge, blind nicht, aber sehr schwersichtig, ja, möglich. Dann zeige man mir doch einfach mal irgendwo eine Liste. So, dann gab es jedenfalls auch ein SP-Boot, weil die SPD weiter ein neues Verfahren zum Verbot der NPD anstrebt. Der innenpolitische Blubberer der Fraktion Hartmann, sagte der Nachrichtenagentur die APD. Die NPD sei offenkundig menschenverachtend und verfassungsfeindlich. Die Partei dürfe nicht länger mit dem Geld der Steuerzahler finanziert werden und müsse verboten werden. Hartmann warf dem CSU-Innenpolitiker Uhl vor, die Diskussion über den Verfassungsschutz zu instrumentalisieren. Uhl sei immer schon gegen ein NPD-Verbotsverfahren gewesen. Naja, eigentlich ist Uhl, wenn man es mal genau sieht, müsste er eigentlich für eine Integration der NPD in die CSU sein, weil die glauben doch alle an dasselbe. Wie, nein. Ja, aber also der größte Brüller ist, da gibt es jetzt also einen SPD-Fuzzi, der meint, ja, aber die sind Menschenwachen. Ja, Entschuldigung, Herr SPD-Fuzzi, Ihnen ist schon bekannt, dass es da schon ein BFFG-Urteil gibt, wo ziemlich genau drin steht, was als Minimum-Requirement nötig ist, um eine Partei verboten zu bekommen. Das ist nämlich nichts, was man mal eben Fingerschnipp macht, weil sich das nämlich demokratisch nicht gehört, Parteien zu verbieten, einfach so. Da muss man schon echt gute Gründe haben. Und also zumindest beim letzten Mal war das Bundesverfassungsgericht der Meinung, diese Gründe nicht vorgelegt bekommen zu haben, beziehungsweise überhaupt gar keinen Nachweis bekommen zu haben, dass die Aussagen, die da vorgelegt wurden, überhaupt von Leuten kommen, die nicht bezahlt wurden dafür, dass sie diese Aussagen tätigen. Und also nachdem ja das mit der NSU-Verbindung da schon als wird sich wohl nicht beweisen lassen. Weil es gab da zwar Verbindungen, aber die gehen nicht signifikant über einzelne Personen wollten hinaus. Da wird das mit dem NPD-Verbot im Zweifelsfall nichts werden. Da kann sich auch ein Herr Hartmann da hinstellen und aufplustern wie sonst was. Aber schwupps. Auch am Dienstag gab es dann den Innen weiter, weil die Innenvollidioten von Bund und Ländern lassen sich nach der... Nee. Fürs Protokoll ein gewisser Spam-Vollidiot Sven Schindler kann sich da hinlegen, wo er... So, wo war ich? Die Innenterroristen von Bund und Ländern lassen sich jedenfalls bei der Vorbereitung eines neuen NPD-Verbotsverfahrens nicht von der Verfassungsgeheimdienstaffäre beirren. Nach dem Vorsitzenden der Ministerkonferenz, Lorenz Kaffier, warnten auch mehrere SPD-Innenvollidioten davor, die Sammlung von Beweisen in Frage zu stellen. Sie wollen wie geplant im Dezember über einen zweiten Anlauf zu einem Verbot entscheiden. Oder anders ausgedrückt, denen ist auch immer noch nicht aufgefallen, dass eins der Kriterien, die sie eigentlich mal genommen haben, um dieses Verbotsverfahren loszutreten, nämlich, da gibt es die NSU-Nazis, die haben Menschen umgebracht. Und eins von den Kriterien vom BFFG war, wenn ganz doll schlimme Gewalt gegen Menschen der Partei angehängt werden kann, dann kann man über ein Verbot nochmal reden. Dass dieses Ding bereits in sich zusammengebrochen ist, weil es gibt da einzelne Figuren, die auch in der NPD sind, reicht nicht aus, um eine Verbindung zwischen Partei und NSU zu bringen. Das ist irgendwie den Innenvollidioten auch noch nicht aufgefallen. Aber hey, sind ja nur Innenvollidioten, die merken nichts. So, dann gibt's eine Kommissachsen, weil der Brandenburger Verfassungsschützer Meier Plath übernimmt die kommissarische Leitung des sächsischen Verfassungsgeheimdienstes. Er werde das Amt ab Mitte August für ein halbes Jahr übernehmen, teilte das Innenministerium in Dresden mit. In seinem neuen Amt löste Meier Plath den bisherigen sächsischen Geheimdienstchef Boos ab. Er hatte im Zusammenhang mit den Ermittlungspannen zur Mordserie der Zwickauer Neonazi-Zelle um seine Versetzung gebeten. Pannen. Ich finde, der Begriff Pannen gehört in dem Kontext verboten. Oder Leute, die von Pannen reden, weil sind Menschen umgebracht worden. Und Geheimdienste, die jahrelang nicht hingesehen haben, laufen bei mir schon nicht mehr unter Panne. Beim besten Willen nicht. So, auch gestern gab es dann noch Thüweg, weil das Landeskriminelle Amt Thüringen einen Medienbericht zufolge seiner eigenen Akten über eine Sonderkommission gegen rechte Gewalt nicht mehr finden kann. Wie der Mitteldeutsche Rundfunk berichtet, sollte die Kommission in den Jahren 2000 und 2001 zu der rechtsextremen Organisation Thüringer Heimatschutz ermitteln. Landesinnenminister Geibert sagte dem Sender, es sei ein ungeheuerlicher Vorgang, dass die Akte nicht auffindbar seien. Es werden auch Wetten angenommen, dass auch die irgendwann im Schredder gelandet sind, dass darüber nur keine Dokumentation existiert. Ja, also das Landeskriminelle Amt in Thüringen hat sogar mal gegen den Thüringer Heimatschutz, in dem ja die drei NSU-Pfeifen zumindest mal eine Weile drin gewesen sein sollen, ermittelt. Und die Akten zu den Ermittlungen sind spurlos abhanden gekommen. Vielleicht könnte mal jemand in diversen Körperhöhlen diverser Innenminister des Landes nachsehen. Die Wahrscheinlichkeit, dass man da fündig wird, ist zumindest nicht null. Und wir wollen doch keine Möglichkeit ungeprüft lassen. Die dumm. Na, also auch beim thüringischen Landeskriminellen Amt verschwinden Akten. Nein, so ein Zufall. So, dann gab es noch die Olymp-Tuschung, weil nämlich nach dem Münchner Olympia-Attentat von 1972 mit 17 Toten die Behörde nach Informationen des Spiegels ihr Versagen vertuschen wollten. Belegten bislang geheime Berichte der Ermittlungsbehörden, Botschaftsdepeschen und Kabinettsprotokolle. Laut Spiegel hatte bereits einen Tag nach der Trauerfeier ein Beamter des Außenamtes jene Linie vorgegeben, die fortan offenbar die Maxime der Regierungen in Bonn und München war. Gegenseitige Beschuldigungen müssen vermieden werden, auch keine Selbstkritik. Dass das ein Einzelfall war, sag ich mal so, fällt mir schwer, mir vorzustellen. So. Dann gab es am Mittwoch das Düsselfahren, weil unter scharfen Sicherheitsvorkehrungen in Düsseldorf der Prozess gegen 4 mutmaßliche Al-Qaida-Terroristen beginnt. Bla Fasel. Das ist, wenn mich nicht ganz viel täuscht, die Geschichte von den Leuten, denen vorgeworfen wird, sie hätten geplant, irgendwas in die Luft zu jagen. Ein Bushäuschen, eine Veranstaltung oder sonst irgendetwas. Weil die hatten nichts. Sie hatten weder Bomben, noch irgendwie Zünder, noch sonst irgendwas. Noch irgendwie ein Angriffsziel. Genau genommen hatten sie überhaupt nichts. Sie hätten vorgehabt, irgendwas in die Luft jagen zu wollen. Also, wenn das denn der Fall ist, der ich glaube, dass es ist. Na, in den Medien dann immer als ganz schlimmer Terroranschlag verhindert, breitgeschlagen. Zu mir noch einfällt, ganz schlimmer Terroranschlag? Ohne Bomben, ohne Angriffsziel, ohne überhaupt irgendwas? Was für ein Terroranschlag? Ganz schlimme Idee, irgendwas machen zu wollen, verhindert. Ja, ich meine, ist dann jedenfalls am Mittwoch irgendwie losgegangen. Viel hat man da dann auch nicht mehr von gehört dann. Dann gab es die Organschiebung, weil in Göttingen, in der Nähe eines gewissen Podcast-Clusters, an der Uniklinik, gab es irgendwie Missstände bei Organtransplantationen. Und zwar sieht es irgendwie danach aus, da hat irgendwie ein Chef-Oberarzt, kriege ich es raus, bei den Organzuteilungen ein bisschen getrickst, indem er irgendwelche Werte manipuliert hat, so frei nach dem Motto, hier, mein Patient ist viel kränker als alle anderen auf der Liste, mein Patient kriegt das nächste freie Organ. Und da weiß ich allerdings nicht, ob es da irgendwie schon einen Stand gibt, der über, ja, wir haben da irgendwie, da gab es irgendwas, hinausgeht. Also, alles erstmal noch im Stadium von, ja, wir ermitteln. So, jetzt wird auch wegen Tötung ermittelt, weil es sollen wohl auch Leute auf der Liste verstorben sein. Ja, das ist wenig überraschend. Auf den Organspende-Wartelisten versterben häufiger Leute. Das ist ja das Problem an den Organspende-Wartelisten, dass es weniger Organspender als Organspendenempfänger gäbe. Aber so. Da gibt es übrigens Kindernet gegen Wind, weil der EU-Datenschutzbeauftragte Peter Hastings und Abgeordnete des EU-Parlaments das Vorhaben der EU-Kommission kritisieren, über eine Kinderschutzkoalition der Internets- und Medienwirtschaft einen sauberen Netzzugang ohne gesetzliche Grundlagen durchzusetzen. Nein, diese Kindernet-Scheiße, die ich ja letzte Woche bereits ausführlich mich drüber ausgelassen habe, naja, wobei so ausführlich war es auch nicht. Ich habe hier nur begrenzt Platz, aber ja, Hastings verlangt eine richtige Balance zwischen dem legitimen Ziel des Vorgehens gegen illegale Inhalte und den dafür eingesetzten Mitteln. Sollte dafür als nötig erachtet werden, Telekommunikationsnetzwerke in spezifischen Fällen zu überwachen, sollte dessen die Polizei übernehmen und eben nicht irgendwelche ISPs. Weil was da halt wieder im Raum rumsteht, ist, die ISPs werden zur Polizei gemacht. Sie sollen halt ihre Anwender voll überwachen, weil wenn die ISPs die Anwender überwachen, dann kann ja niemand was dagegen haben. Oder anders ausgedrückt, es gibt da Gegenwind. Den habe ich mir am letzten Freitag reingeklebt. Dann gab es Neues vom Atom. Fukupulation, weil Arbeiter in Fukushima an Messgeräten rummanipuliert hätten. Die Messdaten zur Strahlenbelastung am zerstörten Atomkraftwerk Fukushima sind offenbar bewusst manipuliert worden. Japanische Medien berichten, damit Arbeiter länger in der Anlage bleiben konnten, seien sie aufgefordert worden, ihre Messgeräte entsprechend zu präparieren. Die für die Aufräumarbeiten engagierte Baufirma habe Anweisung gegeben, die niedrigen Werte vorzutäuschen. So hätten die Männer ihre Geräte in Bereichen mit hoher Strahlung mit einer Schutzhülle aus Blei abgedeckt. Dass die Dosimeter eigentlich dafür da sind, dass die Arbeiter geschützt werden vor so hoher Strahlung, das, dumm. Wie die Nachrichtenagentur Kyodo News berichtet, war die Baufirma nach dem Unglück im März 2011 von der Betreibergesellschaft TEPCO engagiert worden. Sie sollte Rohre einer Wasseraufbereitungsanlage isolieren. So, oder anders ausgedrückt, es kann locker sein, dass da in nicht gar so ferner Zukunft ernsthafte Strahlenschäden an den Arbeitern auftreten. So, gab es eine Untersuchung, weil die japanische Regierung den Vorwürfen nachgeht, das Atomkraftwerk Fukushima habe hohe Strahlenwerte vertuscht. Nach Angaben von Gewerkschaftern habe die Behörde eine Untersuchung eingeleitet. Bla bla. Bla. Habe ich mich am Sonntag reingeklebt. Dann gibt es eine Endnähe, weil Union, SPD und Grüne, also mal wieder die riesengroße Koalition abseits der FDP, dieses Mal ausnahmsweise, sich nach Darstellung des Spiegel in der Frage des Standortes für ein künftiges Atomendlager weiter angenähert hätten. Demnach hätten sich Umweltminister Peter Altmaier, SPD-Chef Sigi Popp und Grünen-Fraktionschef Jürgen Trittin vor allem mit Blick auf Gorleben weitestgehend verständigt. Gorleben werde nicht von vornherein bei der Suche nach einem Endlager ausgeschlossen. Stattdessen sollen nun neben Gorleben weitere Standorte ergebnisoffen untersucht werden. Ist am Sonntag mir hier reingefallen. Fällt so in die Kategorie, wer hat eigentlich die drei Pfeifen da autorisiert, sich über irgendwas zu einigen, was so wissenschaftliche Dinge angeht? Weil, Entschuldigung, es gibt gegen Gorleben ein ganz einfaches Kriterium. Da ist Gas drinne. Zündet's an, macht's bumm. Und sorgt mal dafür, dass es da Millionen von Jahren lang nicht einen Funken drinne gibt. Viel Spaß beim Versuchen. So, dann gibt es einen Mythos, weil die Atomkatastrophe in Fukushima ist nach Ansicht der japanischen Regierung auch Folge eines Sicherheitsmythos. Nicht nur das mangelhafte Verhalten des Betreibers TEPCO sei zu beklagen, auch die Atomaufsicht habe zu sehr auf die Sicherheit von Atomkraft vertraut. Eine vom Parlament eingesetzte Kommission unabhängiger Experten hatte sowohl der Regierung als auch der Atomlobby ein vernichtendes Zeugnis ausgestellt. Demnach war das Unglück im Atomkraftwerk Fukushima Daiichi vorhersehbar und vermeidbar gewesen. Ja, ach. Ah, den Sicherheitsmythos, da war doch was so von wegen, hier Roboter brauchen wir nicht, weil unsere Atomkraftwerke sind ja sicher, die gehen ja nie kaputt. Turns out doch. So, dann gibt's die erste Klage gegen die freiwillige verdachtsunabhängige Verbindungsvorratsdatenspeicherung von Telefonprovidern. Und zwar konkret gegen Vodafone. Und zwar geht's da um die Geschichte, die letztes Jahr im September bekannt wurde. Da hat nämlich, ist irgendwie an die Öffentlichkeit geglitscht, dass in Bayern das Landeskriminelle Amt übrigens intern eine Liste rumliegen hatte, wie viele Tage lang man denn eigentlich noch auf Verbindungsdaten bei den Providern zugreifen kann. Und da gibt es mindestens einen Provider, wo man dann 210 Tage lang auf Daten zugreifen kann. Was übrigens so ganz nebenbei länger als die gesetzlich damals vorgeschriebene verdachtsfreie Verbindungsvorratsdatenspeicherung ist. Na, aber auf der anderen Seite brüllen dann irgendwelche Vollidioten, Herr Zensierke, irgendwelche CDU-Pfeifen, Herr Zensul würde mich nicht überraschen, wenn er auch regelmäßig rumbrüllt, brüllen die dann danach, dass man doch eine verdachtsunabhängige Verbindungsvorratsdatenspeicherung bräuchte, weil es gäbe doch gar keine Gerichte und keine und überhaupt nichts und man könnte doch nicht mal aufklären und das ginge doch alles nicht mehr. Ja, und jetzt gibt es also jedenfalls die erste Klage, die da vorbereitet wurde, eingereicht wird, gegen Vodafone und weitere Klagen sind in Arbeit. So, weil Vodafone ist natürlich nicht der einzige Provider, der mehr Daten speichert, als er überhaupt zur Abrechnung darf. Und die Begründung, ja, das brauchen wir für die Abrechnung, da argumentiert zumindest, wenn ich das so richtig mitgekriegt habe, die Klage damit, ja, also irgendwelche ortsbezogenen Dienste hat diese Kundin, die hier klagt, nicht. Warum speichert der Telefonprovider Ortsdaten, die für die Abrechnung gar nicht nötig sein können, weil es da gar keine entsprechenden Verträge gibt? Ja, aber es könnte doch sein, dass... Nein, kann es nicht. Ihr habt nur das zu speichern, was ihr für die Abrechnung braucht. Und in dem Kontext bin ich dann auch nochmal über den Heise-Artikel gestolpert, wo Schars Aussage zu dem Thema rumlag. So frei nach dem Motto, ja, wenn die behaupten, dass sie das für die Abrechnung brauchen, dann ist das in Ordnung. Der Herr Bundesdatenschutzbeauftragte sagt, das ist in Ordnung, wenn die behaupten, das ist für die Abrechnung nötig. Selbst wenn man ihm dann vorlegt, dass das für die Abrechnung zumindest in diesem konkreten Fall definitiv nicht nötig ist, weil es gar keine Verträge gibt, für die man die Ortsdaten braucht. No? Aber hey, also da gibt es dann eine Klage und dann werden wir mal gucken. Hab ich am Dienstag gefunden. Dann gibt es die Polipo. Weil nämlich bei Ermittlungen gegen Kinderpornografie auf Fatzebrook die Polizei Hannover, Niedersachsen, Herr Schönepeng, ihrs quasi, sind sie verantwortlich für. Die Polizei in Hangover jedenfalls hatte die Adresse einer entsprechenden Seite auf ihrer eigenen Fatzebrook-Seite zeitweise veröffentlicht und so erst recht bekannt gemacht. Das sei sei letzten Endes unglücklich verlaufen, sagte ein Sprecher der Polizei Hannover. Zu der Panne am Sonntag war es gekommen, weil bei den Beamten viele Hinweise auf die Seite eingegangen waren. Übrigens, die haben da so hingeschrieben, so ja, wir gucken schon und die Löschung dieser Seite wird veranlasst. Stückchen später hat sich dann herausgestellt, nein, die Seite enthält keine illegalen Materialien, weil Kinder in irgendwelche Badebekleidung oder was da abgebildet sein soll, abzubilden, ist eben gerade nicht illegal. Ist eben gerade keine Kinderpornografie. Dass aber ausgerechnet unter Schönepeng, ne, Mr. White IT-Scheißer, die Polizei sich hinstellt und sagt, da gibt es Kinderpornografie. Guckt da nicht hin. Ist schon so ein bisschen sehr eigenartig. Na, also ich meine, normale Menschen, wenn sie denn auf echte TM Kinderpornografie verweisen würden, hätten dann ganz schnell mal die Polizei im Haus, die dann auf Verdacht, ja, wenn sie da schon drauf hinweisen, dann haben sie bestimmt noch mehr Material. Jetzt müssen wir mal alles, was aussieht, als würde es Strom benötigen, mitnehmen. Von einem Ermittlungsverfahren gegen Polizeibedienstete wäre mir nichts bekannt. Ja, und auch irgendwie Schönepeng habe ich da nicht zugehört. Der hat sich da auch nicht zugeäußert. Hat sonst aber eine Fresse, die also mindestens 10 Kilometer breit ist. Ja, schon lächerlich, der Kerl. So, dann gibt es Mehrwohner, weil Zuwanderer haben Deutschland erstmals seit 9 Jahren wieder ein Einwohnerplus beschert. Allerdings nur ein kleines. Mehr als 81,8 Millionen Menschen lebten Ende 2011 in der Bundesrepublik. Das waren etwa 92.000 oder 0,1% mehr als ein Jahr zuvor, wie das Statistische Bundesamt in Wiesbaden mitteilte. Als Hauptursache sehen Fachleute die Zuwanderung, vor allem aus Ost- und Südeuropa. Auch Korrekturen der Meldeämter spielen eine Rolle. Die Geburten trugen nicht zum Zuwachs bei. Im Gegenteil, die Zahl der Neugeborenen ging binnen eines Jahres um 15.000 auf 663.000 zurück. Was eventuell aber auch was damit zu tun haben könnte, dass man irgendwie mitbekommen haben kann, dass das mit Jobs, von denen man leben kann, nicht mehr so richtig funktioniert. Und der angebliche Aufschwung XXL auch irgendwie nirgendwo zu sehen ist. Na, aber auf die Idee kommt ja niemand. Das ist ja Zufall. Also dann gibt es noch Pharmafiatik, weil die Hilfsorganisation Ärzte ohne Grenzen die Patentpolitik der Pharmaindustrie kritisiert. Vor allem in Entwicklungsländern würden dadurch dringend benötigte Medikamente unerschwinglich, erklärte ein Sprecher auf der Welt-AIDS-Konferenz in Washington. Als Beispiel nannte er Arzneimittel für HIV-Patienten. In vielen Ländern blockierten die Pharmakonzerne die Produktion günstiger Nachahmerpräparate. Zudem würden viele arme Länder von Rabattprogrammen ausgeschlossen. Und genau deswegen ist es eine verdammt gute Idee, dass ACTA wohl nichts mehr wird. Und dass man auch diese Scheiße in Zukunft weiter abzulehnen hat. Nicht? So, und dann kommen wir in der Musikecke an. In der Musikecke gibt es Alison Krauss, den 6. Titel aus dem Album Secrets Originals, der heißt da Montreal. Oder wie auch immer man das richtig ausspricht. Ist 4 Minuten 29 lang und habe ich gefunden vor Ewigkeiten mal bei yamindo.com. Und hinten dran gibt es einen D-Radio-Kommentar zur Nachfolge von Fromm, 4 Minuten 33. Habe ich aus deren Podcast am Samstag geklaut. Damals TM. So, genau. Und dann haben wir es. Teil 1 ist grün. Dann sage ich mal danke fürs Anhören, Runterladen, Streamen oder was auch immer ihr sonst noch so gemacht habt, um mich hier hören zu können. Für den zugegeben unwahrscheinlichen Fall, dass ihr euch irgendwie bemüßigt fühlen solltet, mir irgendeine Form von Reaktion zukommen lassen zu wollen. Zum Beispiel, weil ihr findet, dass ich gemein bin gegenüber den Geheimdiensten. Oder weil ihr den Herrn Fromm verteidigen möchtet. Oder den Herrn Maaßen. Oder und. Fühlt euch dazu eingeladen, das zu tun, indem ihr zum Beispiel indem ihr in Kontakt tretet, zum Beispiel, indem ihr mir eine Mail schreibt an copyblock@googlemail.com oder compiblog@gmail.com, einen Kommentar im compiblog.de in den Eintrag zu Kompott 330 Teil 1 reinschreibt oder einen Tweet @kompott adressiert. Oder ihr könntet natürlich auch mich bei Google Plus erwähnen, wenn ihr da einen Account habt. So, und dann wünsche ich euch viel Spaß mit Montreal. Montreal, genau, von Alison Crow. Und bis zum nächsten Mal, wenn ihr nichts dazwischen kommt.
Spend a little time in Montreal with a fire in the sun. Smoke screen covering over the entire city. And you know that I think that I saw you in a different light. Whether or not it was the wine, a quiet determination, maybe something or someone that you didn't know existed in you. And I think that I loved you even more. So come on, follow me down the alleyway. I'm sad, sad is hanging up right in the door. Sitting on the steps in Montreal, I'm waiting. Building held under by a desire to understand, and I think I got it. That mystery that I saw in my dreams became you in the flesh, bones, and sat there in the background on the canvas, watching me, knowing every little fearful beyond which, quietly laughing to yourself, keeping me inside you. Hanging up right.
Gehen wir doch aus gegebenem Anlass kurz auf die Homepage des Bundesamtes für Verfassungsschutz. Mal sehen, wie es da aussieht. Auf dem aktuellsten Stand ist sie augenscheinlich nicht. Ja, der Rechtsextremismus steht an erster Stelle der Themen, Arbeitsfelder genannt, mit denen sich das Amt befasst. Gut so, richtig so. Nach einem Exkurs in der Sache mit politisch-historischer Einordnung kann man Zahlen und Fakten zum Rechtsextremismus abrufen. Nur sind die aus dem Jahr 2010. Auch das Foto von Heinz Fromm, dem scheidenden Chef im Amt, ist nicht das Neueste. Fromms Foto steht übrigens unter diesem Satz. 3/4 der Bevölkerung sind von der Notwendigkeit der Institution Verfassungsschutz überzeugt, doch es gibt oft auch unklare Vorstellungen über Legitimation, Funktion und Kontrolle des Verfassungsschutzes. Eher fragen sich gerade 3/4 der Bevölkerung, warum es den Verfassungsschutz in Zukunft noch geben soll. Und so unklar ist jetzt die Legitimation, dass auch der noch amtierende Präsident die Institution Verfassungsschutz am Abgrund sieht. Ein Nachrichtendienst außer Kontrolle, das wissen alle, das geht aber gar nicht. Generell nicht, in Deutschland erst recht nicht. Oder ist hier etwa nochmal ein Exkurs mit politisch-historischer Einordnung nötig? Das wohl nicht, jedenfalls nicht, wenn man Bundesinnenminister Hans-Peter Friedrich beim Wort nimmt. Friedrich will nun auch eine Reform, sogar eine an, sagen wir, Haupt und Gliedern, damit das Amt nicht selbst immer zur neuen Investigation einlädt. Und die Reform soll nicht bis zum Sankt-Nimmerleins-Tag verschoben werden, sondern bis Herbst gleichsam aktuell in ihren Eckpunkten klar sein. Für die Politik ist das geradezu eine Reform im Rekord. Heinz Fromm und Sabine Leuthäuser-Schnarrenberger, der Bundesjustizministerin, sei Dank. Fromm, weil er das Amt zum Abschied in grelles Licht getaucht hat, sodass alle dunklen Ecken ausgeleuchtet werden können. Der Ministerin, weil sie ihrem anfänglich wieder zögerlich wirkenden Kabinettskollegen öffentlich Druck gemacht hat. Das kann man politische Führung nennen. Horst Seehofer, Friedrichs Vorsitzendem bei der CSU, müsste die Art der liberalen Leuthäuser eigentlich besser gefallen. Recht hat Friedrich mit einem. Der Verfassungsschutz hat einen Sinn als Frühwarnsystem. Wenn es funktioniert allerdings nur. Die Bedrohung Deutschlands durch Extremismus, Terrorismus und Cyberangriffe nimmt zu, das stimmt. Aber dass jedes Bundesland ein eigenes Frühwarnsystem braucht, heißt das noch lange nicht. Also 4 Landesämter täten es auch, plus Bundesamt als Zentrale. Und der militärische Abschirmdienst, den es ja auch noch gibt, wird abgeschafft. Oder wenigstens von 1000 Mitarbeitern auf 300 eingedampft. Das mal so als Anregung für ein paar Eckpunkte. Die muss dann der Neue im Verfassungsschutzamt, Hans-Georg Maaßen, durchsetzen. Durchsetzen, das wird er können. Er ist ja durch die harte Schily-Schule gegangen. Gemeint ist Otto Schily, Innenminister zu rot-grünen Zeiten. Allerdings ist das nicht nur als Kompliment zu verstehen. Denn Maaßen hat eine Haltung gezeigt, die nicht alle Tage vorkommt. Es war im Fall Murat Kurnaz, der unschuldig in Guantanamo einsaß und auf Jahre nicht herauskam. Maaßen fand, dass Kurnaz' Aufenthaltsgenehmigung in Deutschland erloschen sei, weil er sich mehr als 6 Monate im Ausland aufgehalten habe. Dass Kurnaz nach Guantanamo verschleppt worden war und gar keine Möglichkeit hatte, eine Verlängerung zu beantragen, tja, sein Pech. Der Gesetzgeber habe beim Aufenthaltsrecht bewusst Härten in Kauf genommen, meinte Maaßen. Und dann noch dieser Satz gegen das Kirchenasyl. Gesetzen darf grundsätzlich nicht zuwidergehandelt werden, unabhängig davon, ob sie jedermann als richtiges Recht überzeugen. Noch einmal, das war zum Kirchenasyl. Wenn man das so hört, klingt das alles ziemlich furchtbar. Jedenfalls kalt. Die Freie Universität Berlin empfindet das offenbar auch so. Immerhin verwehrt ihm der Akademische Senat eine Honorarprofessur. Und das ist in den vergangenen Jahren so auch nicht vorgekommen. Damit sind jetzt 3 in der Pflicht und in der Bewährung. Innenminister Friedrich, Verfassungsschützer Maaßen und der Dienst selbst. Schätzen wir jetzt mal, 3/4 der Bevölkerung wünschen sich bestimmt, dass die 3 eine klare Vorstellung von der Größe ihrer Aufgabe haben.